Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Matthias Rasinger und gegenüber von mir steht Neuho Oskar. Wir möchten euch heute im Laufe dieses Podcasts etwas über Konsolen erzählen.
Ja, wir beginnen chronologisch mit 1989. In diesem Jahr erschien der Sega Mega Drive auf dem nordamerikanischen Markt und ein Jahr später auch in Europa. Als erste 16-Bit-Konsole von Sega hatte man große Ziele. So wollte man den US-amerikanischen Markt erobern, der bislang von Nintendo dominiert wurde. Mit Spielen zu dort bekannten Sportgrößen funktionierte das anfangs sehr gut. Ebenso mit Sprüchen wie Sega das, what Nintendo don't und dem Fantasiewort Blast Processing, das für die angebliche technische Überlegenheit von Sega stand,
so konnten Spiele wie Sonic the Hedgehog, Aladdin und Street Rage auftrumpfen. Mit der Veröffentlichung von Donkey Kong Country setzte sich Nintendo jedoch langfristig als Gewinner durch. Das Image der coolen 16-Bit-Konsole gehörte jedoch Sega. 1989 wurde in Japan eine Legende geboren, der Game Boy. Der 8-Bit-Handheld war lange Zeit mit 118 Millionen verkauften Exemplaren die am meisten verkaufte Konsole der Welt. Das kam nicht nur durch verbaute Technik und lange Laufzeit, nein, vor allem mit Titeln wie Tetris oder die vielen Abenteuer Marios haben den Verkauf angetrieben.
1990. Das Game Gear war Segas Antwort auf Nintendos Game Boy. Leider blieb es bei Worten ohne großer Daten. Da das Game Gear etwas später auf den Markt kam, hatten sich die meisten Entwickler schon auf den Game Boy eingestellt. Auch in Sachen Laufzeit und Komfort schnitt Segas Handheld schlechter ab als die Konkurrenz und konnte trotz Umsetzung von Spielen wie Sonic the Hedgehog oder Mega Man den Game Boy nicht ansatzweise vom Thron stoßen. Da half auch ein TV-Tuner-Aufsatz nicht.
Der Super Family Computer bzw. Super Famicom erschien 1990 in Japan und 1991 in den USA. 1992 erschien er erst in Europa und war dort als Super Nintendo bekannt. Nintendo zog damit hinter Sega her und ihre 16-Bit-Konsole dominierte sehr bald den US-amerikanischen Markt. Titel wie Super Mario World, Super Street Fighter 2 und Chrono Trigger sind nur ein paar der heutig noch legendären Spiele, die in dieser Generation entstanden sind. Trotz des genialen Erfolgs erschuf sich Nintendo einen Feind. So wollte man eine Super-CD-Erweiterung zusammen mit Sony entwickeln. Sony wollte jedoch Exklusivrechte am Projekt haben und beendete die Zusammenarbeit mit Nintendo. Nintendo ahnte nicht, was sie sich damit eingebracht haben.
1994. Nach der gescheiterten Super-CD-Erweiterung und den Kooperationsplänen mit Nintendo griff Sony in den bis dato überschaubaren Markt ein und entwickelte eine eigene Konsole, die PlayStation. In nur 12 Jahren Verkaufszeitraum verkaufte Sony über 104 Millionen Exemplare und stieß damit Nintendo vom Thron der stationären Heimkonsolen. Über 4000 Spiele sind über die Jahre für das System erschienen. Darunter wurden Serien wie Ridge Racer, Resident Evil und Tomb Raider geboren. Die einzige Konsole, die noch mehr Exemplare unters Volk brachte als die PS1, war die PS2, ihr Nachfolger.
Mit gerade mal 11 Millionen verkauften Konsolen war das Saturn nicht der erhoffte Wurf für Sega. Zwar konnten sie ihr System früher auf den Markt bringen als Nintendo, doch taten sie es mit einem sehr schwachen Launch allein. Ein paar Perlen folgten dennoch, zum Beispiel Virtual Fighter 2, FIFA Road to World Cup 98 und natürlich ein Sonic-Ableger, welcher nicht gerade die Krone der Sonic-Schöpfungen war. Die spätere Erweiterungen Sega Netlink konnte mit einem 28K-Modem Japaner, US-Amerikaner und Finnen mit dem Internet verbinden. Die Verkaufszahlen regte das jedoch nicht wirklich an.
1995. Einer der ersten Versuche in die virtuelle Realität abzutauchen, war der Virtual Boy von Nintendo, doch der Versuch floppte auf ganzer Linie und so schaffte es die Hardware nicht mal bis nach Europa. Bei den potenziellen Käufern in den USA und in Japan machte sich wegen vieler Gründe Skepsis bereit. So schreckte viele Käufer bei dem Warnhinweis, könnte Kopfschmerzen verursachen bei längerer Spieldauer zurück. Auch hatte man ein tragbares System erwartet und ein angekündigter Mehrspielermodus mit zwei Virtual Boys wurde nie implementiert. Ebenfalls abschreckend war die monochrome Grafikdarstellung, die nur in Rot-Schwarz funktionierte. Entwickler scheuten sich Software für das Produkt herzustellen, da das Konzept der Konsole unerprobt war. So blieben die hauseigenen Marken die größten Line-Up-Vertreter und Mario's Dennis der Top-Titel der Konsole.
Schade eigentlich, denn das war das Grundprinzip von den heutigen Oculus Rift und der Samsung Virtual Reality. 1996. Nach dem Ersterscheinen in Japan zog der Nintendo 64 auch in europäischen Wohnzimmern ein und etablierte den Analog-Stick. Zwar gab es schon früher Sticks, doch erste Verbindungen mit den 3D-Welten eines Super Mario 64 war der Siegeszug der Analogsticks als Steuerungsmittel. Der Controller bot aber mit einem Slot auf der Unterseite für eine weitere Innovation, das Rumbleback. Zum ersten Mal gab es ein Feedback bei bestimmten Aktionen im Spiel und die Spieler liebten es. So zeigte Super Mario 64, wie ein Jump'n'Run in der 3D-Dimension auszusehen hat. Und The Legend of Zelda Ocarina of Time ließ Zelda-Timeline-Theoretikern das Herz höher schlagen. Später wurden Analog-Sticks und die Rumble-Funktion zum Standard bei allen Controllern.
1999. Der Sega Dreamcast war Ende der 90er der letzte Versuch von Sega im Heimkonsolenmarkt nochmal Fuß zu fassen. Besonders in Amerika konnte man zum US-Launch 1999 mit einer 500.000 verkauften Geräte in den ersten 2 Wochen auftrumpfen. Mit Launch-Titeln wie Soul Calibur, Power Stone und Sonic Adventure konnte man 2000 sogar die Verkaufszahlen des Konkurrenten Nintendo 64 schlagen. Doch schnell wurde die Freude zunichte gemacht. Nicht nur, dass Raubkopierer mit einer Boot-CD den Kopierschutz umgehen konnten, nein, auch die PlayStation 2 mit dem DVD-Feature lief der Dreamcast schnell den Rang ab. Kaum wahrnehmbares Marketing ließ potenzieller Käufer gar nicht erst von dem starken Spielesortiment wissen. Sega konnte nicht mithalten und der Kurs der Aktien fiel bis Ende 2000 um 76%.
So, kommen wir nun zum zweiten Meilenstein in unserer Geschichte. Nicht nur die PlayStation 1, sondern auch ihr Nachfolger, die PlayStation 2, war wegweisend und hing ihre Konkurrenten sehr schnell ab. Mit Titeln wie GTA San Andreas, Final Fantasy X und Metal Gear Solid 3 ließen die Verkaufszahlen in ungeahnten Höhen fliegen. Aber nicht nur Spiele, sondern auch das DVD-Feature machte das Entertainment-System extrem begehrt. So schaffte es die PS2 mit 155 Millionen Einheiten die am meisten verkaufte Konsole aller Zeiten zu werden.
2001. Im Folgejahr zur PlayStation 2 brachte Nintendo den GameCube auf den Japan- und den US-Markt mit dem ambitionierten Ziel, sich gegen die PS2 und Xbox durchzusetzen. 2002 folgte dann der Europa-Launch. Leider wurde schnell klar, dass das Ziel der Marktherrschaft nicht erreicht werden kann. 3 Jahre lang konnte man zumindest die Verkaufszahlen der Xbox halten, dann kam mit 2004 jedoch der Zusammenbruch. Nach Bekanntgabe der Verkaufszahlen gab es nur wenige Unterstützung von Entwicklern und die Spielerflaute wurde ebenfalls durch den Ende 2004 anstehenden Release des Nintendo DS angetrieben. Und wieder blieben die Hausmarken die stärksten Titel. So wurde mit The Legend of Zelda Wind Waker die Zelda-Serie vorgesetzt. Mit Pikmin eine neue Marke geschaffen und die Metroid-Serie wurde ebenfalls wieder erweckt. Trotz toller Titel ließen die Verkaufszahlen keinen anderen Schluss zu, die Konsole war ein kommerzieller Flop.
2001 kam der vierte Mitstreiter um die Krone der Konsolen in ihr Leben, die Microsoft Xbox. Dieser Schritt war naheliegend, da Microsoft mit Microsoft CE für den Dreamcast schon erste Erfahrungen mit im Konsolengeschäft sammeln konnte. Auch die Windows-Spiele-Schnittstelle DirectX lieferte Wissen darüber, wie das bei Spielen so zu laufen hat. Schnell noch ein paar Computerkomponenten in die Plastikhülle gepackt und schon konnte der Verkauf beginnen. Auch der dritte Teil der Action-Scrolls-Reihe Morrowind erschien nur auf PC und Xbox und die Forza-Reihe begeistert ebenfalls mit seiner Exklusivität. Die Online-Komponente Xbox Live liefert die erste große angelegte und zugängliche Umsetzung mit ihren Spielen weltweit online via Breitbandanschluss zu Dalian. Spiele wie MotoGP, Porsche Go For Racing und Halo glänzten hierbei besonders stark.
2004. Das kleine Bauerpaket Nintendo DS brachte beim Japan-Launch im November 2004 viel Innovation mit sich. So wurde dem Handheld ein Touchscreen mit Stift, kabellosen Multiplayer und durch das eingebaute Nintendo Wi-Fi sogar Online-Multiplayer. Das Knobelspiel Dr. Kawaskis Gehirn-Jogging verkaufte sich blendend und mit der Professor Layton-Reihe aus dem Hause Level 5 begeisterte man ebenfalls mehrere Millionen. Natürlich war der Mann mit dem Schnauzer und der roten Kappe auch wieder mit von der Partie und konnte mit New Super Mario Bros. Und mit knapp 30 Millionen verkauften Einheiten den erfolgreichsten Titel der Plattform ablegen.
Der Nintendo zog schnell an der PSP vorbei und stellte den GameCube mit über 150 Millionen verkauften Einheiten heftig in den Schatten. Ende 2004 brachte Sony die PS Portable heraus, auch PSP genannt, und schmiss sich damit auch in den Handheld-Markt. Neben Spielertitel wie Final Fantasy Crisis Core, Metal Solid, Peace Walker und einem God of War Ableger bot Sony ein breites Spektrum an würdigen Games. Doch Kritik machte sich breit wie der Vorwurf, dass man zu wenig für Entwickler tat und mit der Architektur Hobbyprogrammierern das Leben schwer machen würde. Am schärfsten wurde allerdings bemängelt, dass die Downloads benutzergebunden waren und man Inhalte aus dem amerikanischen Store nicht aktivieren konnte. Die Verkaufszahlen blieben somit mit 80 Millionen gerade mal halb so hoch wie beim Konkurrentprodukt des Nintendos.
2005. Die Xbox 360 konnte mit HD-Auflösung, kabellosen Controller und einem ausgeklügelten Online-Dienst aufwarten. Zwar hatte die neue Generation damals auch wieder flotte Exklusivtitel aus den Reihen von Alan Wake, Forza und Halo, allerdings trugen die meisten Only-Xbox-Games ein Kinect mit dem Namen. Die Kinect-Erweiterung für die 360 war eine klasse Idee und sorgte auch außerhalb der Spielebranche für technische Gimmicks und Innovationen.
2006. Mit ca. 11,5 Millionen verkauften Einheiten pro Jahr schaffte es die PS3 bis Ende 2013 knapp mehr verkauft zu haben als die Konkurrenz bei Microsoft. Auch Sony setzte viel auf Exklusivtitel wie Uncharted, Heavy Rain und das Göttergemetzel God of War. Technische Neuerungen bot die PS3 ebenfalls. Kurz nach Sony liefert auch Nintendos neue Heimkonsole von Stapel und sollte nochmal zeigen, wer der Verkaufskönig ist. Mehr als 100 Millionen Konsolen wanderten über die Theke. Mit Super Mario Galaxy schuf Herr Miyamoto wieder mal einen Meilenstein. Der wahre Topseller war jedoch Wii Sport. Mit seiner Einfachheit und den vielen Mitspielern war der Titel für jede Altersgruppe schnell zugänglich und verkaufte sich über 80 Millionen Mal. Vielleicht lag das auch daran, dass es bei jeder Konsole mitgeliefert wurde.
2011. Nintendo konnte die Innovationskeule nicht stecken lassen und zeigte der Welt 2011, wie man 3D auch ohne Brille für die breite Masse anbieten kann. So ließen sie für den Nintendo 3DS von Sharp ein autostereoskopisches 3D-Display entwickeln, welches den 3D-Effekt auch ohne Brille auf den Display zaubert. Diesen Effekt kann man jedoch stufenlos regeln, da nicht jedes Spiel über das 3D-Feature verfügt. Auch die Abwärtskompatibilität in der DS-Reihe bietet den Spieler eine riesen Auswahl an bereits vorhandenen und noch kommenden Titeln. Mit Games wie Pokémon X und Y sowie The Legend of Zelda A Link Between Worlds und Mario Kart 7 zeigt Nintendo bis heute, wie stark ihre Hausmarken immer noch sind.
Leben. So kann man den Titel des Sony Handhelds auch aus dem Lateinischen übersetzen. Die PS Vita war eine komplette Neuentwicklung und nicht etwa nur ein Nachfolger mit ein, zwei schönen neuen Features. Sie wartete mit 3G, Wi-Fi und der Möglichkeit eines Mobilfunkvertrags auf. So sollte sie sich mehr ins Leben des Spielers einbringen und nicht nur als Spielekonsole fungieren. Leider war schon bereits vor dem Release Smartphones weit verbreitet und der Handheld-Markt wurde von Nintendo mehr als nur dominiert. Trotz nützlichen Features wie OLED-Touchscreen und Touchpad auf der Rückseite, sowie Spielen wie Persona 4 Golden, Uncharted Golden Abyss und Rarity Rush blieben die Verkäufe unter den Erwartungen. Zwar war sie durch einen eingebauten Emulator fähig, PSP-Spiele aus dem PSN Store abzuspielen, doch schaffte sie es bislang lediglich nur knapp 7 Millionen Mal verkauft zu werden.
2012 wollte Nintendo wieder einen Wurf landen und veröffentlichte ein Jahr vor den Next-Gen-Konkurrenten ihre Wii U. Viele Spekulationen machten im Vorfeld die Runde. Mit Rayman Origins, Super Mario 3D World und einem HD-Remake von The Legend of Zelda Wind Waker soll es bergauf gehen.
2013. Ende 2013 zog der nächste Evolutionsschritt in Sachen Home Entertainment in unsere heimischen Hallen. Die Xbox One kam mit dem Ziel, ins Haus alles zu vereinen, also Fernsehen, Internet und Gaming. Praktisch ein Gerät für alles, daher auch der Name One. Die neu entwickelte Kinect 2.0 Technik ist auch bei jedem Gerät im Lieferumfang enthalten und daher kann man alles mit Sprache und Gestik steuern. Doch schon seit der Ankündigung im Mai 2013 gab es große Kritik an dem neuen Stück Hardware. Es ergoss sich ein regelrechter Shitstorm über Microsoft, dass sie sogar die Kommentarfunktion ihres YouTube-Channels blockierten. Die Kritik kam jedoch nicht von ungefähr. So hatte Microsoft einen Online-Zwang, Benutzerüberwachung über Kinect und eine Gebrauchtspielsperre geplant. Dass so etwas bei Usern und Presse nicht gut ankommen würde, war klar. Und so ruderte sie Mitte 2013 zurück und verwarfen alle diese Pläne bis auf eine einmalige Online-Registrierung der Konsole. Bis Januar 2014 konnten ca. 3 Millionen Exemplare verkauft werden.
Eine Woche nach der Xbox platzte die PlayStation-Bombe und die Welt griff zu. Bis Ende Dezember waren 4,2 Millionen Geräte verkauft und Sony durfte sich der Kritik stellen, mit der Nachlieferung nicht hinterherzukommen. Ebenfalls konnten sie mit dem neu konzipierten DualShock 4 Controller punkten. Doch auch der japanische Konzern kommt nicht ohne Veilchen davon. So fehlt bis heute die Möglichkeit, MP3 und MP4 Dateien abzuspielen oder das generelle Erkennen von externen Speichermedien wie Audio-CDs oder Daten-DVDs. Und so toll sie auch ihre neuen Features im Controller verbaut haben, und so schlechter wurde er scheinbar verarbeitet. Keine zwei Monate nach Release kamen bereits Berichte über die Sticks, die sich so schnell abnutzten, dass bereits Risse entstehen. Da fällt die Kritik an der nicht abstellbaren LED noch glatt klein dagegen aus.
So, das waren jetzt 25 Jahre Konsolengeschichte. Wir sehen gespannt in die Zukunft und hoffen, dass uns noch mehrere tolle Neuerungen und Features treffen werden.
Erwarten.
Okay. Ja, erwarten. Dankeschön. Ja.
Bitteschön, gerne. Ja. Danke. Auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, ja. Was ist denn deine Lieblingskonsole? So?
Konsole? Nein, ich spiele lieber PC.
Oh, ich liebe die PS4. Auf Wiedersehen.
Bla 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 bla. Danke.